Wer die Bibel aufmerksam liest, spürt, dass sie von einem großen roten Faden durchzogen ist, und doch bleibt oft unklar, worum es im Kern eigentlich geht. Zwischen Gerichtsworten über Israel, Verheißungen für die Völker, Evangeliengeschichten und der Offenbarung scheint vieles nebeneinander zu stehen. Betrachtet man jedoch besonders die sogenannten kleinen Propheten, öffnet sich ein Blick darauf, dass Gottes Wort eine einzige große Geschichte erzählt, Gottes Geschichte mit dem Menschen und Gottes Geschichte im Menschen, eine Geschichte voller Schmerz, Liebe und einer erstaunlichen Hoffnung für das ganze Universum. Die Bibel als Geschichte Gottes mit dem Menschen und in dem Menschen. Wenn man die Bibel von 1. Mose bis zur Offenbarung liest, entdeckt man, dass sie im Kern nicht eine Sammlung religiöser Geschichten ist, sondern der Weg eines persönlichen Gottes, der Gemeinschaft mit dem Menschen sucht. Gleich am Anfang tritt Gott mit einem kühnen Entschluss hervor, und Gott sprach: Lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt. Der Mensch ist nicht zufällig, nicht bloß Staub, sondern Spiegel und Gegenüber Gottes. Man könnte sagen, ein lebendiges Abbild, das Gott andeutet, ohne ihn schon in sich zu tragen. Gott geht mit diesem Menschen, er redet, ruft, verheißt, richtet und bewahrt, aber er bleibt zunächst außerhalb. Auch dort, wo er seinem Volk nahe kommt, in Wolken und Feuersäule, in der Stiftshütte, im Tempel, bleibt ein Abstand, Gott in seiner Wohnung, der Mensch davor. Gott schuf den Menschen nach sich selbst, das heißt in seinem Bild und gemäß seiner Gleichgestalt. Man kann sagen, dass der Mensch, der in Gottes Bild geschaffen wurde, ein Foto Gottes war. So wie uns das Foto einer Person bis zu einem gewissen Grad etwas über diese Person selbst zeigt, so kann auch der von Gott geschaffene Mensch als ein Foto Gottes Gott nur in begrenztem Maß zum Ausdruck bringen. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, war er zwar mit dem Menschen, aber er war noch außerhalb des Menschen. Mit dem Kommen Jesu geschieht dann etwas, das alle bisherigen Wege Gottes übersteigt. In ihm kommt Gott nicht nur zum Menschen, sondern in den Menschen hinein. Der ewige Sohn nimmt wirkliche Menschlichkeit an und wird zum Gottmenschen, ungeteilte Gottheit, unveränderte Menschlichkeit, in einer Person geeint. Von Matthäus bis zur Offenbarung entfaltet sich diese neue Wirklichkeit. Der auferstandene Christus haucht den Jüngern den Geist ein, er kommt, um in ihnen zu wohnen, sie werden sein Leib, Wohnung Gottes im Geist. Die Geschichte Gottes mit dem Menschen wird zur Geschichte Gottes im Menschen. Ihr Ziel wird am Ende sichtbar, wo der Geist und die Braut gemeinsam rufen, komm. Der Geist, die vollendete Selbstmitteilung des dreieinen Gottes, und die Braut, der durch alle Zeiten hindurch verwandelte Mensch, sprechen mit einer Stimme. Gott hat sich mit seinem Volk so verbunden, dass ein gemeinsames Leben entstanden ist. Wer die Bibel unter diesem Gesichtspunkt liest, merkt, zwischen den einzelnen Büchern und Geschichten steht ein leiser, aber durchgehender Ruf. Es ist der Ruf eines Gottes, der sich nicht damit begnügt, neben dem Menschen zu stehen. Er will im Menschen wohnen, ihn von innen her prägen und ihn schließlich so in seine eigene Herrlichkeit hineinziehen, dass das Ende der Geschichte wie eine Hochzeit wirkt. Gott und Mensch füreinander da, untrennbar verbunden, in einer ewigen, gemeinsamen Geschichte. Gerade darin liegt eine leise, aber kraftvolle Ermutigung: Unser Leben ist nicht eine zufällige Aneinanderreihung von Ereignissen, die Gott von außen kommentiert, sondern Teil dieser großen Geschichte, in der er sich mit Menschen verbindet. Manches in unserem Alltag wirkt unscheinbar, zerstreut oder sogar zerbrochen, aber im Licht dieser Linie erhält es Gewicht. Der Gott, der am Anfang den Menschen in seinem Bild schuf, gibt seine Absicht nicht auf, er führt sie in Christus zu Ende, bis der Ruf der Braut auch durch unser Leben hindurch hörbar wird. Wer sich dieser Geschichte öffnet, wird entdecken, dass Gott nicht nur an seiner Seite, sondern in seinem Inneren schreibt, leise, geduldig und mit dem Ziel, dass sein eigenes Leben in uns Gestalt gewinnt. Und Gott sprach: Lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über jedes Kriechtier, das auf der Erde umherkriecht. Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer es hört, der sage: Komm. Und wer Durst hat, der komme, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Bibel als Geschichte Gottes mit und in dem Menschen bewahrt davor, den Glauben als bloßes System von Lehren oder Pflichten zu sehen. Sie lädt ein, das eigene Leben als einen Teil dieses großen Weges zu verstehen, Gott, der uns nach seinem Bild geschaffen hat, sucht nicht Abstand, sondern Nähe, nicht Kontrolle von außen, sondern Gemeinschaft von innen. In Christus ist er schon in die menschliche Geschichte eingetreten und hat gezeigt, wie sein Leben im Menschen aussehen kann. Indem man sich ihm im Alltag zuwendet, in den unscheinbaren wie in den schweren Stunden, lernt man, die eigene Biografie als Kapitel in dieser göttlichen Geschichte zu lesen. Das schenkt Ruhe, man muss sich nicht selbst eine Bedeutung schaffen, sondern darf entdecken, dass Gott längst dabei ist, sein eigenes Leben im Inneren zu entfalten und auf einen Tag hinzuführen, an dem nichts Getrenntes, Fremdes oder Feindliches mehr zwischen ihm und seinem Volk stehen wird. Gottes Weg durch Züchtigung und Gericht zur Offenbarung Christi. Wer die Linien der Schrift verfolgt, merkt, wie oft Gottes Weg durch Züchtigung und Gericht führt. Das stößt auf Widerstand, weil man hinter Leid und Erschütterung leicht nur drohenden Zorn vermutet. Doch in den kleinen Propheten, besonders im Buch Joel, zeigt sich ein anderes Bild. Dort heißt es, was der Nager übrigelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übrigelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übrigelassen, fraß der Vertilger. Hinter dieser Kette von Verwüstungen steht nicht blinder Zufall. Historisch spiegeln die Heuschrecken die Großreiche, die über Israel herfallen, geistlich werden Mächte und Umstände sichtbar, die dem Volk Gottes alles Lebensnotwendige entziehen. Gott lässt das zu, weil sein Volk sich von ihm entfernt hat. Er züchtigt, aber er vernichtet nicht. Gleichzeitig kündigt er Gericht über die Nationen an, die sein Werkzeug missbrauchen. So entsteht eine Spannung, Gott wendet sich gegen das, was zerstört, und gebraucht es zugleich, um sein eigenes Volk zum Leben zurückzurufen. In unserem Studium der kleinen Propheten haben wir 4 Punkte hervorgehoben: Gottes Züchtigung Israels, Gottes Strafe über die Nationen, die Offenbarung Christi und die Wiederherstellung aller Dinge. Durch Gottes Züchtigung Israels und seine Strafe über die Nationen wird die Offenbarung Christi hervorgebracht, und diese Offenbarung Christi wird die Wiederherstellung herbeiführen. Gerade in dieser Spannung öffnet sich der Blick für Christus. Inmitten von Verwüstung und Gericht verheißt Gott eine neue Ausgießung seines Geistes, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Die Züchtigung Israels und die Strafe über den Nationen schaffen den Hintergrund, vor dem der Messias hervortreten kann, nicht als bloßer Tröster, der nur Wunden verbindet, sondern als der eine, der die gefallene Schöpfung wirklich erneuert. Durch seine Menschwerdung tritt er in den Ort des Gerichtes ein, durch seinen Tod geht er in die tiefste Gottverlassenheit, durch seine Auferstehung bringt er eine neue Schöpfung hervor. Die Offenbarung Christi ist deshalb keine Idee neben dem Gericht, sondern seine innere Wende, Gottes Nein zu Sünde, Gewalt und Götzendienst mündet in sein Ja zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Wenn am Ende die neue Jerusalem erscheint, ist sie nicht das Produkt menschlicher Anstrengung, sondern die Frucht eines langen Weges, in dem Gott alles, was zerstört, ans Licht bringt und richtet, um Raum zu schaffen für die Offenbarung seines Sohnes. So wird verständlich, warum Gott Leid und Züchtigung nicht aus der Geschichte fernhält, er verwendet sie als dunklen Hintergrund, auf dem die Gestalt Christi umso deutlicher, heilender und herrlicher hervortritt. Diese Sicht verändert den Blick auf die eigene Zeit. Die großen Erschütterungen der Weltgeschichte, aber auch das Chaos im Nahbereich verlieren ihren zufälligen Charakter. Es bleibt schmerzhaft, wenn Ordnungen zerbrechen, Sicherheit entgleitet oder Ungerechtigkeit zunimmt. Doch im Licht von Gottes Weg wird deutlich, er überlässt seine Schöpfung nicht einfach sich selbst. Sein Gericht ist nicht das letzte Wort, sondern der Weg, auf dem die Wirklichkeit Christi sichtbar und wirksam wird. Wer sich daran erinnert, kann mitten in unsicheren Zeiten innerlich stiller werden. Der Gott, der durch Züchtigung die Offenbarung seines Sohnes vorbereitet hat, ist derselbe, der heute durch alle Spannungen hindurch auf eine umfassende Wiederherstellung zielt. Seine Hand bleibt dieselbe, fest, heilig, aber von dem Wunsch bewegt, seine Schöpfung in eine Herrlichkeit zu führen, in der Christus alles erfüllt und in allen ist. Was der Nager übrigelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übrigelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übrigelassen, fraß der Vertilger. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Gottes Umgang mit Züchtigung und Gericht macht deutlich, dass es ihm nicht darum geht, Menschen bloß zu brechen, sondern Christus sichtbar zu machen und die Schöpfung zu heilen. Wer diese Linie erkennt, muss Leid weder verharmlosen noch darin den Beweis eines abgewandten Gottes sehen. Es entsteht ein anderes Vertrauen, auch das, was wie Heuschrecken alles Gute zu verzehren scheint, wird von ihm nicht unkontrolliert zugelassen. In seinem verborgenen Wirken verbindet er sogar schmerzhafte Prozesse mit der Offenbarung seines Sohnes, in der Geschichte, in der Gemeinde, in den Herzen. Das schenkt eine stille Hoffnung, nichts, was unter seinem Blick geschieht, ist vergeblich. Selbst dort, wo alles wie Gericht aussieht, arbeitet Gott auf einen Tag hin, an dem Christus als Mitte der neuen Schöpfung erkannt wird und die Spuren des Leidens sich in Spuren der Herrlichkeit verwandeln. Gottes Züchtigung als Liebe in unserem persönlichen Leben. Die großen Linien von Züchtigung und Wiederherstellung, die über Israel und die Nationen hinweg sichtbar werden, treffen im Kleinen das Leben jedes einzelnen Christen. Paulus fasst die menschliche Lage nüchtern zusammen: Ich elender Mensch. Wer wird mich befreien von dem Leib dieses Todes? In diesem Ausruf steckt mehr als moralisches Bedauern, es ist das Erkennen, dass der Mensch aus sich selbst weder Gott erreicht noch sich selbst heil machen kann. Dennoch neigt das Herz dazu, eigene Wege zu suchen, in der Frömmigkeit genauso wie in der Flucht vor Gott. Gerade deshalb bedient sich Gott im Alltag jener Heuschrecken, die nicht spektakulär, aber hartnäckig sind, Beziehungen, die uns widerspiegeln, wie begrenzt unsere Liebe ist, Arbeit, die an die Grenzen bringt, finanzielle Engpässe, die Selbstsicherheit erschüttern, innere Spannungen, die sich nicht schnell lösen lassen. Von außen betrachtet sind das einfach Lebensumstände. In Gottes Hand jedoch werden sie zu Werkzeugen der Züchtigung, die nicht zerstören, sondern aufdecken. Weil wir ein Versagen sind und unsere Lage erbärmlich, schrecklich und elend ist, brauchen wir die Züchtigung Gottes. Deshalb ist unser menschliches Leben als Christen ein Leben der Züchtigung durch die Leiden, die uns durch verschiedene Arten von Heuschrecken widerfahren. Unser Ehemann oder unsere Ehefrau, unsere Kinder, unsere Arbeit, unser Wunsch nach höherer Bildung, unsere Bemühungen, mehr Geld zu verdienen, all das sind Heuschrecken, die uns beschneiden, über uns herfallen, uns ablecken und uns verzehren. Züchtigung in diesem Sinn ist ein Ausdruck der Liebe, nicht des Interesses. Sie nimmt alles weg, was uns vorgaukelt, wir hätten unser Leben aus eigener Kraft im Griff, und führt dorthin, wo nur noch Christus Bestand hat. Wo unsere Pläne scheitern, unsere Kräfte erschöpft sind und unsere Sicherheiten brüchig werden, öffnet sich ein Raum, in dem sein Leben Gestalt gewinnen kann. Unter diesem Blick verlieren die Heuschrecken des Alltags ihr ausschließlich negatives Gesicht. Sie bleiben schmerzhaft, aber sie werden zugleich zu Orten der Begegnung. Der Gott, der in der Geschichte durch Züchtigung den Boden für die Offenbarung seines Sohnes bereitet hat, tut im Leben seiner Kinder nichts anderes, er verwendet Leiden, um Christus in uns zu vertiefen, ihn aus dem Bereich des bloßen Wissens in den Bereich geliebter Wirklichkeit zu führen. So verbindet sich die große Geschichte Gottes mit der sehr persönlichen Geschichte eines einzelnen Menschen. Jede Träne, die im Vertrauen vor Gott geweint wird, wird Teil des Weges, auf dem er sein eigenes Leben in uns verankert. Die kommende Herrlichkeit, die neue Erde, die neue Jerusalem, die vollendete Gemeinschaft, bleibt nicht bloß Zukunft, sondern beginnt im Verborgenen schon jetzt, indem Gott uns durch Züchtigung aus uns selbst herauslöst und in die Gemeinschaft mit Christus hineinzieht. Wer sein Leben vor diesem Hintergrund betrachtet, muss sich nicht vor allem fürchten, was ihm etwas nimmt. Hinter dem Abschneiden steht ein Gott, der unerbittlich gegen alles vorgeht, was uns von ihm trennt, und zugleich unendlich sanft in der Weise, wie er sein Ziel verfolgt, uns in die Freiheit und Herrlichkeit seines Sohnes hineinzubringen, so dass unser Alltag, bei allen Brüchen, ein Vorgeschmack jener Zukunft wird, in der Gott alles in allem sein wird. Ich elender Mensch! Wer wird mich befreien von dem Leib dieses Todes? Was der Nager übrigelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übrigelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übrigelassen, fraß der Vertilger. Gottes Züchtigung im persönlichen Leben bedeutet, dass Leid und Begrenzung nicht das letzte Wort über einen Menschen sprechen. In Christus wird sichtbar, dass Gott gerade das Unvollkommene, Widersprüchliche und Schmerzhafte aufnimmt, um darin sein eigenes Leben wachsen zu lassen. Wenn man die eigenen Heuschrecken, seien es Spannungen, Enttäuschungen oder unerfüllte Wünsche, im Licht dieser Geschichte betrachtet, verliert das eigene Versagen nicht seine Schwere, aber es hört auf, hoffnungslos zu sein. Es entsteht ein stilles Vertrauen, Gott arbeitet gerade dort am tiefsten, wo man selbst nicht weiter weiß. Seine Züchtigung ist der Weg, auf dem Christus an Raum gewinnt, bis die Klage des elenden Menschen nicht in Resignation endet, sondern in der Erfahrung, dass ein anderer in uns lebt, trägt und verwandelt. So wird der Alltag zum Ort, an dem die kommende Herrlichkeit schon heute ihre Spur zieht. Herr Jesus Christus, du bist der Gott, der nicht fernbleibt, sondern unsere Geschichte betritt und sich mit uns verbindet. Danke, dass du durch alle Wege der Züchtigung und durch jedes Leiden hindurch auf ein Ziel zusteuerst, dass du in uns offenbar wirst und wir für immer mit dir eins sind. Stärke unseren Glauben, damit wir die Heuschrecken unseres Lebens nicht nur als Last sehen, sondern als Werkzeuge deiner Liebe, durch die du uns von unseren eigenen Wegen abwendest und tiefer in deine Gegenwart hineinführst. Lass uns schon jetzt etwas von der kommenden Wiederherstellung schmecken und inmitten aller Spannungen die Hoffnung der neuen Jerusalem im Herzen tragen. Fülle uns mit deinem Geist, damit unser inneres Rufen mit dem Ruf der Braut übereinstimmt und unser ganzes Leben zu einem leisen, aber beständigen Komm, Herr Jesus, wird. Amen.